Ciao ragazzi!
Ciao ragazzi!
Mi chiamo Luisa e lui si chiama...
Jesper. Ja, ich habe das alles verstanden. Ich bin halt nur ein bisschen langsamer im Kopf.
Ja, gut. Ora stiamo facendo il podcast in italiano.
Vale? Ach so, wir machen heute auf Spanisch?
Ja, genau.
Oh. Sí.
Sí, claro. Sí, mehr wollte ich sagen.
Ja, das war eine ganz tolle Einleitung.
Ich war in Rom letzte Woche, wie euch ja sicherlich aufgefallen ist, ist keine Folge rausgekommen, weil ich das Dolce Vita gelebt habe.
Wie war das Dolce Vita?
Wunderschön.
Wie oft hast du an Breaking Bad gedacht in Rom?
Gar nicht.
Sind dir keine glatzköpfigen Männer begegnet mit Brillen?
Doch,
und
bestimmt.
Und grünen Hemden?
Ja. Und so beigen, khakifarbenen Hosen auch manchmal. Nee, tatsächlich habe ich da nicht dran gedacht. Ich habe viel mehr an Julius Caesar gedacht und Augustus habe ich auch viel dran gedacht. Der steht da ja viel rum.
Ja, der arme Kerl.
Ja.
Ist ja auch warm im Sommer.
Ja, sehr warm. Er war auch sehr heiß. Ich habe ihn mal angefasst. Sehr, sehr heiß geworden. Er war ja aus Metall.
Aber in Rom gibt es ja auch viele Souvenirshops. Hast du so einen Glaswürfel gekauft, wo so Bracelets vorne drin waren? Hast du sowas gefunden?
So einen hab ich. Den hat Tina mir mal mitgebracht, meine Arbeitskollegin, als sie in Rom war. Hab ich wirklich.
Auch mit diesem silbernen Zahnaufsatz vorne?
Nee, leider ist das Kolosseum drin und nicht.
Ja, vielleicht kann man das tauschen.
Ja. Kann ich ja mal fragen. Aber ich habe mir eine Tannenbaumkugel gekauft mit allen Sehenswürdigkeiten von Rom. Ich war ja schon das dritte Mal da, Rom. Eines Tages werden wir von da aufnehmen, weil ich dann da lebe.
Oh, aber ich nicht.
Aber du kannst ja zu Besuch kommen. Du kannst auch kommen, wenn es nicht so heiß ist.
Das wäre mir am liebsten.
Ja.
Also schön, dass du alle Rom-Quests durchgespielt hast.
Ja, und ich bin zu dem Entschluss gekommen, mein Lieblingskaiser ist Hadrian. Wie ist deine Meinung dazu?
Ich habe dazu keine Meinung. Mein Lieblingskaiser ist Kaiser.
Ja,
Kaiser.
Das ist ja wirklich eine
Das haben wir ja im Lateinunterricht Antwort. Gelernt.
Ja.
Caesar, den hat man gar nicht so ausgesprochen, der ist eigentlich Kaiser.
Ja, deswegen das sind das ja jetzt auch die
Fakt.
Kaiser.
Der erste und letzte Fakt aus dem Lateinunterricht.
Nee, A, Ab, E, Ex und D, Cum und Sine, Pro und Pre stehen mit dem Ablativ.
Okay, wollen wir jetzt aber wirklich so ein Podcast werden, der am Anfang so Bullshit redet, den man dann immer so wütend, wenn ich stehe dann in der Küche, höre so einen Podcast über Astronomie und dann reden die beiden Menschen am Anfang irgendwie darüber, was sie letzte Woche zum Mittag gegessen haben und dann hole ich mein Handy aus und mache so, oh, und skip, 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 oh, das will ich doch alles gar nicht, skip, 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 ah, endlich geht's los. So
aber
einer
wir machen ja dafür schon keine Werbung.
Ja, aber nur.
Irgendwas müssen die Leute schon ertragen können.
Woran das wohl liegt, dass wir keine Werbung machen?
Ja, daran, dass wir so nett sind.
Luisa, erzähl mir doch jetzt mal lieber, welche Folge wir heute besprechen, weil das war schon so lange her, dass wir aufgenommen haben, dass ich selbst vergessen habe.
Ja, wir sind in Staffel 2 weiterhin, Folge 3. Sie heißt im Deutschen Gedächtnisschwund.
Wow.
Das hat mich natürlich gleich an Dori erinnert.
Stimmt.
Aber die sagt ja Gedächtnisverschwund, was ich auch ein treffenderes Wort finde eigentlich.
Er sucht seinen Sohn, Klitschko.
Ja.
Das war meine Lieblingszeit aus dem Film.
Das fand ich auch sehr witzig. Ja, im Englischen hat die Folge den Titel Bit by a Dead Bee, eine Redewendung für etwas scheinbar Harmloses, das aber trotzdem Schaden anrichtet.
Weißt du, was lustig ist? Wir teilen ja dieses Skript miteinander und ich hatte mich nicht darüber informiert, wie der englische Titel ist und habe dann deine Aufzeichnung gelesen und habe das aber nicht richtig gelesen und habe am Anfang gelesen Hit by a Dead Tree und habe dann so
das
gedacht,
schlimm.
Aber Hit by a Dead Tree, ich meine, ich finde das ja gut, dass die englischen Titel anders sind als die deutschen, aber was so Hit by a Dead Tree, das ergibt ja keinen Sinn. Und dann habe ich irgendwann nochmal gelesen und gedacht, wow, da habe ich mich ja wirklich komplett verlesen.
Also wirklich, denn Bit by Dead Bee. Also mich wundert das schon, wieso denn Bit, eine Biene, die sticht, die beißt nicht.
Aber ist das nicht auch so ein Mythos, dass die gar nicht sticht, sondern dass die beißt?
Das ist bei einer Hummel.
Nee, Hummeln, die zwicken. Die kneifen.
Jetzt Obwohl Bienen stechen und dabei verlieren sie dann ihren Hinterleib und sterben deswegen.
Okay, ich dachte immer, Bienen, die bellen, beißen auch.
Ja, und das ist auf jeden Fall richtig.
Und wie findest du den Titel?
Ich finde sowohl den deutschen als auch den englischen gut. Über den englischen müssen wir natürlich am Ende nochmal sprechen, inwiefern er im Zusammenhang mit dieser Folge steht, aber
Ja.
Ja, wie immer. Der englische Titel ist natürlich etwas, worüber man dann nachdenken muss, wenn man die Folge geguckt hat. Und der deutsche Titel ist etwas, was man liest, bevor man die Folge guckt, um sich darauf einstellen zu können, was einen erwartet.
Das ist eine sehr gute Zusammenfassung über die Titel allgemein.
Ach, danke.
Gut gemacht, Lisa.
Danke. Kriege ich einen Stern dafür?
Diese Folge haben wir ja niemanden, der uns die Folge zusammengefasst hat.
Ja,
oder gibt es noch eine Überraschung für mich?
Nee, leider nicht. Erik macht das ja nur, wenn du die zusammenfasst.
Na, das wollen wir
das
mal sehen.
Er hat das nur einmal gemacht. Aber jetzt hat er schon mal dann gehört, ne? Es gibt da jetzt eine...
Druck.
Ja. Regelmäßige Verpflichtung.
Also schreibt uns bitte auf Insta oder auf TikTok.
Ja.
Aber schreibt uns nicht auf TikTok, weil immer, wenn ich TikTok öffne, um zu gucken, ob irgendwer unsere Videos geguckt hat, dann, wenn man TikTok öffnet, öffnet sich ja sofort der Feed von TikTok und dann bin ich sofort weg in diesem Feed und scroll dann da durch. Ja. Nur eine halbe Stunde fällt mir dann ein, dass ich ja eine ganz andere Mission hatte.
Du bist auch richtig jemand, der sich in sowas verlieren kann, ne?
Ich ganz schnell.
Ich kann ja gut mit TikTok umgehen.
Jetzt haben wir uns wieder irgendwo verloren.
Also wir sind ja da stehen geblieben, dass Walter und Jesse aus der Wüste fliehen vor Hank, der ja gerade Tuco erschossen hat. Und Walter inszeniert nun seinen eigenen Nervenzusammenbruch, denn er trampt von der Wüste nach Albuquerque zurück und zieht sich in einem Supermarkt splitterfasernackt aus. Er wird daraufhin ins Krankenhaus gebracht und kann sich an nichts mehr erinnern, was in den letzten 24 Stunden passiert ist. So gibt er es zumindest vor. In Wirklichkeit kann er sich natürlich an alles erinnern. Wie findest du das von Walter?
Meine emotionale Reise war eine Achterbahn, als ich das geschaut habe, weil mein erster Gedanke war, wow, das ist wirklich richtig clever.
Ja.
Und so wie es Walter dann ja auch erfahren musste, war es dann vielleicht doch nicht so clever, wie er erst dachte, weil das natürlich auch einen Rattenschwanz mit sich zieht.
Ja.
Ich weiß nicht, ob er davon ausgegangen ist, dass er einfach dann so aus dem Krankenhaus rausgehen kann, ohne dass das Ganze untersucht wird.
Ja, scheinbar ist
er da ein bisschen naiv war oder ob er vielleicht das, also ich zum Beispiel hatte das nicht auf dem Zettel. Ich habe nur gedacht, wow, das ist wirklich clever.
Ja.
Und dann, als dann herauskam, okay, ja, wir machen psychiatrische Untersuchungen, das Ganze kann sehr lange dauern, habe ich erst begriffen, okay, da hat Walter sich ganz schön selber in Bärendienst erwiesen, vermeintlich.
Ja, das hast du schön gesagt, das stimmt. Ich habe auch erst gedacht, dass er ja wirklich mit dieser Aktion ziemlich gut fährt, denn er hat ja nicht nur ein Alibi für sein Verschwinden, sondern er kriegt irgendwie auch Mitleid von seiner Familie und dadurch, dass sie dann Mitleid haben, werden sie vielleicht weniger skeptisch und kritisch mit ihm umgehen. Und außerdem hat er ja auch Kontrolle über das Narrativ, was passiert ist.
Ja.
Und es ist natürlich auch sehr entspannend zu sagen, ich kann mich ja halt an nichts erinnern. Dann kommen auch keine Nachfragen und man kann sich in nichts verstricken.
Ja, es ist eine einfache Ausrede, die ja auch von dem einen oder anderen Politiker gerne mal benutzt wird.
Ja, ja.
aber ja, in dem Fall am Ende eben doch nicht ganz so unproblematisch, wie er sich es dann gedacht hat. Aber eigentlich kommt er ja dann... Na, wobei, nee, er ist noch nicht raus aus der Nummer.
Nee, nicht wirklich. Aber ich kann verstehen, dass er erstmal dachte, dass das eine gute Idee ist, so wie wir beide ja auch erst dachten, dass es eine gute Idee ist. Denn ich hätte auch gedacht, die machen Bluttests, werden ja nichts finden und werden dann einfach sagen, es war eine Kurzschlussreaktion. Eine Mischung aus Todesangst mit Medikamenten und dass er das alles noch nicht richtig verarbeitet hat. Und kann ja durchaus mal passieren, dass Menschen durchdrehen.
Es ist aber auf jeden Fall auch ein ganz schönes Commitment, einfach in den Supermarkt zu gehen und sich da auszuziehen.
Ja, auf jeden Fall. Die Szene sollte auch erst gar nicht so drastisch sein. Also er sollte schon noch eine Unterhose anhaben.
Mhm.
Aber Bryan Cranston hat dann gesagt, lass es uns wirklich noch extremer und dadurch auch noch glaubwürdiger darstellen, indem er sich halt ganz nackt auszieht. Denn Marie war ja zum Beispiel auch sehr schockiert, dass er ganz nackt war.
Aber wundert uns
also
das?
Also er war nackt, das ist
ja, aber sie war ja eher schockiert über den Fakt, dass Walter nackt war und nicht, wo Walter nackt war.
Ja, doch. War es ein Bio-Supermarkt?
Ja, genau. Sie hat nach dem Bio-Supermarkt später gefragt. Beim Telefonat mit Skylar sind wir jetzt.
Genau.
Aber also für sie war ja offenbar die Vorstellung, dass Walter nackt ist, schon irgendwie eklig.
Ja, genau. Aber das zeigt ja nochmal, wie wenig das auch zu ihm passt. Und deswegen, ich finde das nachvollziehbar, was Bryan Cranston gesagt hat. Lass es uns doch so extrem machen, damit die Charaktere halt auch noch extremer darauf reagieren können. Und muss ich schon auch sagen, wenn er eine Unterhose angehabt hätte, wäre es nicht so...
Aber meinst du, dass die Macher der Serie das mit der Unterhose erst so wollten, weil die irgendwie dazu prüde sind? Weil sie denken, nee, der muss ja nicht nackt hier am Set stehen, weil natürlich ergibt es mehr Sinn, dass er sich da irgendwie ganz auszieht.
Ja, aber ich weiß nicht, sie haben es ja auch nicht gemacht, weil so, jetzt als er ganz nackt war, mussten sie ja auch den kompletten Supermarkt absperren, damit bloß niemand aus Versehen Walter nackt sieht.
Wirklich, oder nur Bryan diese Cranston. Unterhose macht da den Unterschied?
Ja, scheinbar. Also die Amerikaner sind ja prüde, das wissen wir ja über die. Obwohl ich jetzt auch sagen müsste, wenn ich jetzt da einkaufen gehen will und da wird ein Film gedreht, das würde ich schon mal krass finden. Und wenn dann da noch einer nackt steht, obwohl der locker ja auch nicht wirklich nackt da steht, da hat doch bestimmt was über einen Penotius, oder?
Was?
Jetzt weiß ich nicht, wie ich es anders sagen soll.
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, das, was du mir jetzt schon erzählt hast, die über Bryan Cranston, ist ja da relativ schmerzbefreit.
Ja. Glaube ich auch. Ich glaube, der ist wirklich ein krasser Schauspieler.
Und das stört mich auch so ein bisschen, das habe ich ja auch in der Zusammenfassung zur ersten Staffel gesagt. Wenn ich eine Serie gucke, dann mache ich es eigentlich so, dass ich mich relativ viel darüber informiere und mir auch über die Schauspieler was durchlese und so. Und das mache ich alles nicht dieses Mal, weil ich wirklich Angst habe, dass ich dann irgendwie gespoilert werde. Bisher bin ich immer ganz gut um Spoiler rumgekommen. Aber das finde ich ein bisschen schade. Von daher finde ich es nett, wenn du ab und zu mal so ein bisschen was erzählst, behind the scenes. Ja. Weil mich das eigentlich, das gehört für mich irgendwie zu der Serien-Experience hinzu, dass man sich auch mit dem Umfeld der Serie beschäftigt.
Mache ich auch immer, wenn ich Serien gucke, dass ich über die Schauspieler ein bisschen lese.
Von daher gerne, gerne mehr von diesen.
Sehr gern, Jesper. Wenn du das nett findest, dann mache ich das natürlich.
Vielen Dank, Luisa.
Sehr gern.
Diese Stelle wurde von AI übernommen.
Ja. es geht ja dann aber auf jeden Fall weiter. Walter liegt im Krankenhaus. Er wird eingeliefert und Skyler und Walter Jr. kommen zu ihm. Und alle sind erstmal natürlich erleichtert, dass er wieder da ist und aufgelöst und Walter weint auch oder zumindest tut er so und sagt zu Skyler, sei mir nicht böse.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass das eine Entschuldigung war von Walter an Skyler, ohne dass Skyler das als Entschuldigung verstehen kann, weil die beiden, also Walter weiß ja, dass er nicht wirklich das Gedächtnis verloren hat.
Ja.
Und es gibt ja eigentlich keinen Grund für ihn, sich zu entschuldigen, wenn man davon ausgehen würde, dass er wirklich sein Gedächtnis verloren hätte, weil dann da könnte er überhaupt nichts für.
Eben, ja.
Und er sagt aber, sei mir nicht böse. Mhm. Und ich glaube schon, dass er, ja, dass er sein Gewissen reinwaschen, passt jetzt nicht unbedingt, aber dass es eine Entschuldigung von ihm war an sie.
Ja, glaube ich auch. Er war ja wahrscheinlich auch wirklich sehr emotional in dieser Szene. Es hätte ja durchaus sein können nach der letzten Folge, dass er nicht nach Hause zurückkehrt.
Ja.
Und wahrscheinlich war er wirklich auch erleichtert, die beiden wiederzusehen. Und dann war das vielleicht was Emotionales, Echtes, was er in dem Moment gesagt hat, was aber einfach auch untergegangen ist.
Ja.
Und Skyler war ja wirklich auch sehr, sehr besorgt und sehr fürsorglich.
Wie fandst du die Reaktion von Skyler und von Walter Jr.?
Die von Skyler fand ich schön, fand ich angemessen. Das hat wirklich gezeigt, sie war sehr besorgt und sie hat sich sehr gefreut, dass er jetzt wieder da war. Und sie hat ihm ja wirklich auch überhaupt keinen Vorwurf in irgendeiner Form gemacht.
Zumindest nicht in der Szene, genau.
Genau. Walter Jr. fand ich super weird. Ich weiß nicht, warum er sagt, also Walter wollte ihn ja dann umarmen. Er sagt, erkennst du mich denn überhaupt noch?
Ja.
Ich kann verstehen, er war wahrscheinlich auch wirklich verunsichert in der Situation. Das wird bestimmt so gewesen sein. Aber dann umarmen sie sich und er erzählt im nächsten Moment, ja, war schon ein krasser Tag jetzt. Onkel Hank hatte eine Schießerei, wo man so denkt, ja, okay. Und das ist jetzt das Thema, was sofort aufgebracht werden muss.
Ich glaube, dass Walter Jr. Überfordert war in der Situation. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Situation warst, dass irgendjemand, den du kennst, im Krankenhaus liegt.
Nein.
Und du diese Person besuchst. Da fällt mir jetzt auch spontan nur eine Situation ein. Und ich kann mich noch erinnern, gut, da war ich wirklich sehr jung, dass ich das irgendwie, also ich war früher nie im Krankenhaus, Walter Jr. vielleicht war ich schon mal im Krankenhaus, aber dieses ganze Szenario ist ja, das kennt man einfach nicht. Und man weiß ja, okay, hier geht es halt wirklich nur um Gesundheit. Und das ist irgendwie einschüchternd, auch ein bisschen unheimlich und jagt einem vielleicht auch Angst ein. Und Walter Jr. hat ja vielleicht auch seinen Vater noch nie in so einem Krankenbett mit so vielen Kabeln angeschlossen gesehen. Und ich glaube, dass man da, oder ich erinnere mich noch, dass ich da so ein bisschen gefremdelt habe.
Mhm.
Also, dass man, obwohl die Person irgendwie zur Familie gehörte, war das dann doch irgendwie ein bisschen komisch und man hat sich gar nicht richtig gut, wie gesagt, ich war sehr jung, aber man hat sich gar nicht richtig getraut oder ich habe mich nicht so richtig getraut, irgendwie dann ans Bett irgendwie zu treten. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch so ein bisschen ein Faktor ist bei seiner Reaktion.
Ja.
Aber ich fand die jetzt nicht komisch oder so, sondern einfach anders.
Doch, also komisch fand ich sie schon. Walter war weg. Sie waren ja wirklich sehr in Sorge. Es ist ja in deren Leben viel passiert in den letzten 24 Stunden, in denen Walter weg war.
Ja.
Und er erzählt erstmal von Hank. Aber klar, ich finde das total nachvollziehbar, wie du es jetzt gerade erklärt hast. Und das
Es ist ja für Walter Jr. auch relativ viele Informationen, weil sein anderer Familienangehöriger, der ja vielleicht auch so ein bisschen, ja, vielleicht sogar ein kleiner Vaterersatz ist, who knows, weil die ja doch sehr viel zusammen machen, war einfach in der Schießerei verwickelt und hätte ja auch sterben können.
Ja.
Und das hat man ihm ja, das hat er ja dann offenbar auch erfahren.
Ja.
Und das ist dann vielleicht auch, also das musste dann raus.
Ja, und Walter hätte ja auch nichts zu erzählen gehabt, denn er kann sich ja angeblich an nichts erinnern.
Walter hat es ganz toll gespielt. Was?
Ja.
Geht's ihm gut?
Ja.
Oh.
Sofort muss er schon wieder schauspielern, ja, weißt du. Also wirklich, wirklich schlimm. Aber seine Ärzte kommen dann rein. Der Onkologe, den wir schon kennen,
ja,
der Hero der Folge, in irgendeiner Folge für dich,
ja,
und eine andere Ärztin, und die sagen dann, organisch konnten sie jetzt keine Ursache dafür finden, was mit ihm da passiert ist.
Ja.
Sie haben CT gemacht, sie haben Blut abgenommen, alles Mögliche, und es ist organisch alles, also natürlich hat er Krebs, aber sonst ist alles in Ordnung.
Sie haben, Herr White, Sie haben Krebs.
Das tut uns leid, Lungenkrebs leider. M4 schon.
Ja, Moment. Das wusste ich jetzt aber schon. Ach, sorry, da bin ich jetzt durcheinander gekommen.
Ja. Ach,
ich hatte sie mit einem anderen
Stress
Patienten
gemacht,
gewechselt, der sieht so ähnlich aus wie Sie, wissen Sie? Der heißt aber Black mit Nachnamen, deswegen habe ich das vielleicht.
Der heißt Black.
Und der hat auch noch Haare.
Ja, naja, auf jeden Fall wird Walter deswegen zum Psychiater geschickt.
Ja.
Und denn sie gehen dann davon aus, mit ihm scheint mental was gerade nicht in Ordnung zu sein. Und er soll da mit einem Experten drüber sprechen. Denn sowas ist natürlich auch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, wenn man eine Identitätsstörung hat. Das kann natürlich wirklich sehr gefährlich werden. Für Walter, aber ja auch für andere Leute. Und deswegen muss er zum Psychiater.
Aber ich finde es toll, dass Walter da sitzt und einfach sagt, ja, mir geht's gut.
Ja.
Wie oft Psychiater das wohl schon gehört haben oder Psychotherapeutin.
Ja, wahrscheinlich sehr, sehr oft.
Ich glaube auch.
Ja.
Mir geht's gut, lassen Sie mich einfach gehen. Ja gut, auch nachvollziehbar, ne?
Ja.
Also auch wenn man vielleicht wirklich krank ist.
Ja.
Dass man diese Reaktion dann zeigt.
Mhm.
Aber Walter ist natürlich auch irgendwie unter einem gewissen Zeitdruck.
Ja. Gut, ja, klar.
Der Mann, der initial für den Zeitdruck gesorgt hat, ist natürlich jetzt tot.
Mhm.
Aber das löst ja jetzt immer noch nicht Walters Problem.
Nicht so wirklich. Er muss ja immer noch $737,000 verdienen. Und kann da jetzt nicht lange rumliegen, denn ihm läuft ja wirklich ganz doll die Zeit ab mit seinem Krebs.
Wir erfahren in der Szene auch, was sein Gehalt als Lehrer ist. Das hatten wir ja, glaube ich, in Staffel 1 mal gegoogelt. Und ich meine, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich meine, wir waren sehr dicht dran an dem, was Walter hätte. Er sagt, glaube ich, $43,700 oder so im Jahr. Mhm. Und ich meine, das war auch das, was wir da ergoogelt hatten.
Mhm.
Also die Diskrepanz zwischen dem, was er da mit den Drogen macht und was er als Lehrer verdient, ist wirklich sehr hoch. Und er sagt zum ersten Mal, dass er ein extrem überqualifizierter Lehrer ist.
Ja.
Das fand ich auch spannend, weil bis zu dem Zeitpunkt konnte man nur mutmaßen, aber wussten wir gar nicht so genau, ob Walter das eigentlich auch so sieht oder ob er da vielleicht nicht eine andere Sicht auf die Dinge hat. Aber da schwingt auf jeden Fall irgendwie auch ein bisschen Frust mit.
Auf jeden Fall sehr doll. Das sagt er ja deswegen auch zu dem Psychiater. Er möchte ja auch frustriert rüberkommen und wie jemand, dem alles zu viel ist. Und ich glaube, das, was er dem in dem Moment sagt, ist auch wirklich, wie er es sieht. Also das hat er sich nicht jetzt schnell aus dem Hut gezaubert, sondern der Hut, jetzt war der Hut.
Ja, gut, Luisa.
Ja.
Kommt ja sogar noch mal vor in der Folge.
Kommt noch mal vor. Sondern das empfindet er, glaube ich, wirklich alles so. Und das sind wahrscheinlich auch Gründe dafür, warum er gerade in dieser Rolle Heisenberg ja auch immer mehr aufgeht.
Ja.
Denn der ist ja nun wirklich kein überqualifizierter Chemielehrer oder jemand, der kein Ansehen genießt.
Ja.
Also, dass er Tuko im Griff hatte als Heisenberg, ist ja schon krass.
Auf jeden Fall.
Ja.
Zu hören bestimmt.
Das stimmt. Naja, auf jeden Fall sagt der Psychiater ihm, er muss jetzt erstmal stationär bleiben, weil das eben so gefährlich ist mit der Identitätskrise, die er da hat. Und dass die beiden ehrlich miteinander sprechen müssen. Und erst sobald er das Gefühl hat, Walter ist, also dem geht's wirklich gut und das war irgendwie irgendein Kurzschluss, der nicht wieder vorkommen wird, erst dann kann er entlassen werden.
Ja.
Und dann fragt Walter ihn nochmal nach seiner Schweigepflicht, wie die genau aussieht. Und hast du in dem Moment gedacht, erzählt er mir jetzt die Wahrheit?
Ja.
Ja, habe ich beim ersten Mal auch gedacht.
Ich habe mich gefragt, wie weit er geht.
Ja.
Aber es ist natürlich klar, dass er nicht alles erzählen muss. Also
ja.
Wobei es auf der anderen Seite vielleicht auch eine Gelegenheit gewesen wäre für ihn, so mal mit irgendwem darüber zu reden.
Ja.
Weil, so wie ich das jetzt verstanden habe, gilt die Schweigepflicht ja auch, wenn er erzählt, dass sie Tuko umgebracht haben.
Genau.
Und auch noch Crazy Eight.
Mhm.
und auch
Emilio.
Noch Emilio haben wir auch zerlegt noch. Mhm. Ach ja, da war da noch der und ja. Da war da noch der. Und dann habe ich den, ja, dann lief der so über die Straße und dann ist dann gegen so einen Baum gerannt. Das war auch mega witzig.
Ja.
Wollte ich Ihnen auch nochmal erzählen. Ja. Also das ist ja für ihn quasi auch eine Gelegenheit, sich mal auszusprechen.
Genau, eigentlich schon. Also dass er das nicht genutzt hat, finde ich, zeigt nochmal, dass ihn das alles nicht sehr belastet.
Ich frage mich aber, ob das wirklich so ist, dass die Ärzte da wirklich dann nicht drüber reden dürfen, gerade bei so krassen Dingen, wenn er dann da irgendwie 3 Morde gesteht. Also
ist in Deutschland vielleicht auch anders als in Amerika.
Das kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Aber
ja. Allein, dass er auch... Also das Einzige, worüber er sprechen dürfte, wäre, wenn Walter ihm sagt, dass er einen Mord plant und dann darf er das nur der Person sagen, die er plant zu ermorden und nicht der Polizei.
Ist irgendwie ein cooler Plot.
Ja, aber ich denke schon, dass das stimmen wird für Amerika. Ich glaube nicht, dass sie sowas sagen würden, wenn es nicht...
Habe ich nicht recherchiert.
Ich auch nicht.
Boah, mir auch nie interessiert.
Ja. Ja, auf jeden Fall hat er ihm ja leider nicht die Wahrheit gesagt, wie man jetzt schon raushören kann, sondern hat ihm dann erzählt, dass ihm sein Leben über den Kopf wächst.
Ja.
Er ist ein 50-jähriger Mann, der jetzt noch zum zweiten Mal Vater wird mit einer Frau, die auch fast 40 ist. Er ist ein extrem überqualifizierter Highschool-Lehrer. Sein Sohn hat Zerebralparese.
Ja.
Jetzt haben wir das endlich auch mal rausgefunden. Ich habe dann auch recherchiert, was das ist. Und es ist eine Bewegungsstörung, deren Ursache in einer frühkindlichen Hirnschädigung liegt.
Mhm.
Also ich habe dann auch noch mal mehr recherchiert. Und das würde jetzt nicht kommen, wenn man Contagan nimmt, dann würden andere Missbildungen, also dann haben die keine Arme oder sowas. Also das war eindeutig nicht das Ding, dass Walter und Skylar das noch mal ausprobiert haben. Aber es kann halt sein, wenn Skylar irgendeine Viruserkrankung hatte während der Schwangerschaft. Es muss aber auch nicht unbedingt an ihr liegen. Es kann 1 Million Ursachen haben, wo diese Hirnschädigung herkommt.
Ja.
Es kann auch, muss gar nicht im Mutterleib schon passiert sein, es kann auch in den frühen Kindheitsjahren von Walter Jr. erst passiert sein. Auf jeden Fall konnte er deswegen nicht richtig sprechen und laufen lernen. Und das ist ja auch, also ich habe ja auch mal dann geguckt, der Schauspieler hat das auch wirklich.
Ja, ach wirklich?
Mhm.
Das habe ich zum Beispiel auch noch nicht gegoogelt.
Könnte man, glaube ich, nämlich sonst auch sehr schwer schauspielern.
Weiß
denn
ich nicht.
Er bewegt ja auch sein Gesicht manchmal nicht so, wie man das gewohnt ist.
Ja.
Er bewegt ja den Mund schon
manchmal
merkwürdig und so. Und dass er nicht gut laufen kann, das wird uns ja sowieso gut dargestellt. Ja, das heißt, er hat eine Hirnschädigung und das wird auch nicht, ist nichts, was besser wird.
Ja.
Und er wird wahrscheinlich sehr große Probleme gehabt haben, sprechen und laufen zu lernen.
Ja.
Also Walter Jr. wird auch schon wirklich einen Leidensweg hinter sich haben. Das wissen wir dann jetzt verbindlich. Wir haben es ja immer nur geahnt, aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass es so war.
Ja.
Er hat ja auch mal gesagt, Walter, mich hast du ja auch nicht einfach aufgegeben. Genau.
Ja, stimmt.
Also war ja auch klar, dass das jetzt kein leichter Weg war. Aber now we know, das Rätsel ist gelöst. Er hat...
Aber da hätte ich mir ja als Psychotherapeut auch gedacht, wow, ganz schön Ego-Trip, den du jetzt hier fährst, Walter.
Ja, aber es war Walter ja in dem Moment wahrscheinlich auch egal. Also er hat einfach gesagt, ihm wurde das alles zu viel und er musste einfach raus aus diesem Haus und einfach weg und er ist gelaufen und gelaufen und gelaufen und als er nicht mehr laufen konnte, ist er dann getrampt und irgendwann war er dann am Arsch der Marsch und hat dann gedacht, jetzt muss er zurück und hat sich dann diese Story einfallen lassen, damit, ja.
Aber er hat dann ja, wenn er nicht über die ganze Story reden will, hat er ja einen guten Mittelweg gefunden, was er erzählt und was er nicht erzählt.
Ja.
Mir ist die Stimme des Psychiaters aufgefallen, die mir natürlich sofort bekannt vorkam. Der Synchronsprecher heißt Georg Treifon und spricht in meiner Lieblingsserie MASH den Charakter Corporal Klinger. Und ich bin letztens schon auf diese Stimme gestoßen. Man weiß ja immer nicht, die Serie ist ja schon etwas älter, ob die Leute überhaupt noch leben.
Mhm.
Und zwar habe ich letztens eine 3-Fragezeichen-Folge gehört.
Ja.
Ich glaube, das Silberne Schwert. Mhm. Und da gibt es eine Figur, die nur so 3-4 Sätze hat und das war die gleiche Synchronstimme. Und dann bin ich dann abends hochgeschreckt und dachte, warte mal, man erkennt das dann ja wirklich manchmal nur so in der Betonung von einzelnen Worten, die dann plötzlich gleich sind. Und da habe ich das auch gegoogelt und es ist auch der gleiche Synchronsprecher. Fand ich sehr interessant. Habe mich gefreut, dann so eine Stimme wieder zu erkennen.
Finde ich auch immer ganz cool.
Und passt auch irgendwie zu dem Psychiater, finde ich.
Finde ich auch. Du hast ja hier reingeschrieben Synchronstimme.
Ja.
Und mir kam er nicht bekannt, also schon bekannt, aber ich wüsste jetzt nicht, woher. Aber ich habe dann einfach gedacht, ja, ich finde, die ist sehr gut ausgesucht, weil es so eine ältliche Stimme ist und passt richtig zu so einem Professor oder Arzt oder irgendwie so jemandem, der ja irgendwie eine gehobene gesellschaftliche Rolle darstellen soll.
In der Serie MASH gibt es auch einen Psychiater, der wird aber nicht von ihm gesprochen.
Das wäre ja auch verwirrend dann.
Das wäre aber irgendwie auch cool gewesen.
Ja, das stimmt. Wie bei Family Guy dann. Da wird doch auch der eine, der Family Guy schreibt, spricht doch auch alle möglichen Rollen.
Fast alle, ja.
Ja, der Peter spricht ja auch Stewie und Brian und den Vater von Lois und diesen komischen Arzt.
Sagst du Lois?
Lois.
Heißt die nicht Louise?
Die ist Lois.
Was ist das für ein Name?
Weiß ich nicht.
Das ist ja so eine, dein Name auf Wish bestellt, Luisa.
Ja, ja, stimmt.
Lois. Okay.
Gut, ich sag oft irgendwelche Sachen über Family Guy. Die Leute denken noch, ich würde so einen Scheiß gucken.
Ich kann euch sagen, Luisa guckt das den ganzen Tag.
Ich arbeite aber auch.
Aber nebenbei läuft immer Family Guy.
Das wäre so schlimm, ne? Ja, aber währenddessen geht ja auch die Geschichte von Jesse weiter, denn der ist natürlich auch aus der Wüste geflohen und für den bleibt diese ganze Situation ja auch nicht ohne Konsequenzen.
Ja.
Denn du hast ja schon vermutet, dass Jesse jetzt von der DEA verhört wird.
Ja.
Und genau das passiert. Denn nachdem Hank sich erklären musste, wie es zu der Situation um Tuco gekommen ist, ist Jesse nun auf dem Radar der DEA. Sie tauchen vor seinem Haus auf, doch ohne hinreichenden Verdacht können sie nicht einfach rein. Jesse lässt also mit Hilfe von Badger, den du ja liebst,
warum?
Ja, das Meth-Labor und das Crystal Ship verschwinden. Sein Cousin, also der Cousin von Badger, holt es ab und schleppt es halt ab. Der hat irgendwie so einen Schrotthof.
Ja, der hat halt ein Abschleppunternehmen und einen Schrotthof.
Genau. Ja, und später wird Jesse dann bei Wendy festgenommen, aber das war auch so geplant von ihm, und anschließend von Hank verhört. Jesse sagt, dass er das ganze Wochenende bei Wendy verbracht hat und die wird dann auch verhört und deckt Jesse. Sogar Hector wird dann verhört, Tio, er taucht nochmal auf, aber er hat als alter Gangster Prinzipien und redet nicht mit der DEA.
Er handelt.
Er handelt. Er macht ganz klar, mit euch möchte ich hier nicht reden. Ich weiß nicht genau, pinkelt er in die Hose oder ist das Nummer zwei?
Das ist Nummer zwei.
Ja, ne?
Aber lass uns das mal von vorne aufrollen.
Ja.
Du hast gerade gesagt, dass es Jessys Plan war, bei Wendy verhaftet zu werden.
Ja.
Was habe ich jetzt wieder verpasst?
Jesse hat sich doch ganz klar darauf vorbereitet, verhaftet zu werden und bei Wendy zu sein, um sie auch als Alibi nutzen zu können. Denn er ist ja mit Badger dann, nachdem die Polizei weg war bei seinem Haus, ins Haus gegangen und hat ja alles zusammengeräumt und hat ja danach, also hat dann ja zu Badger gesagt, und du rufst mich dann bitte an.
Ja.
Damit die Polizei kommt. Und er wollte dann ja schon bei Wendy sein. Und die hat ja vorher auch alle möglichen Drogen runtergespült. Und das letzte bisschen, was sie noch da hatte, hat sie dann schnell noch genommen. Also
das
Wendy
ja
ist die Prostituierte, bei der er schon mal war.
Ja, das weiß ich, dass die Wendy heißt. Aber ich habe mich die ganze Folge gefragt, warum sagt er Badger, dass er ihn anruft? Und ich habe das selber nicht verstanden.
Ja, damit die Polizei dann hinreichenden Verdacht hat.
Okay.
Und dann bei Wendy das Apartment stürmen kann, um Jesse festzunehmen, damit er dann... Das Alibi wirkt ja deutlich glaubhafter, wenn er auch bei Wendy festgenommen wird.
Ja, okay, das habe ich irgendwie, ich habe das ein paar Mal sogar geguckt und mich immer gefragt, warum soll Badger das jetzt machen?
Na, das war halt Jessys Plan für ein Alibi. Walter zieht sich nackt aus und sagt, er kann sich an nichts erinnern und er sagt, er war bei Wendy. Und sein Auto wurde geklaut. Ja.
Warum werden in Serien und Filmen eigentlich die Handwerksberufe oder so Abschleppleute immer so missmutig, unsympathisch, völlig verdreckt. Ich meine, man hat ja ab und zu mal Handwerker im Haus.
Mhm.
Sehen die immer völlig verschwitzt aus, mit Dreck im Gesicht und völlig runtergekommenen Klamotten?
Fast nie.
Das ist ja irgendwie in jeder Serie und jedem Film so, dass die Handwerker immer aussehen wie Hempels unterm Sofa.
Das stimmt. Und sie haben auch immer einen Blaumann an.
Ja gut, das.
Aber immer.
Ja.
Okay, er war
aber
natürlich
der
jetzt
sah
auch
ja auch
Job
völlig
da.
Verdreckt aus und da war er auch super unfreundlich. Gut.
Ja, der war nicht sehr nett.
Vielleicht hängt das ein bisschen mit der Nachbarschaft zusammen, in der Jesse da lebt.
Wieso?
Naja. Wobei er wohnt ja eigentlich in einer ganz guten
ja,
Gegend.
Das
stimmt, das ist ja das Haus seiner Tante.
Genau.
Aber vielleicht hat der Abschlepper auch eher mit Leuten wie Jesse und Badger zu tun, als jetzt mit.
Mit der gehobenen Gesellschaft.
Der gehobenen Golfergesellschaft.
Ja, denn die haben immer nur 3 Jahre ihr Auto und dann gibt es wieder einen neuen Neuwagen.
Und er hatte natürlich auch irgendwie dann am Ende, guten Grund, unfreundlich zu sein, weil Jesse ihn offenbar nicht bezahlen kann, obwohl sie offenbar auch nie über Geld geredet haben.
Ja.
Aber dass er dann, also ich musste da so ein bisschen schmunzeln, dass er dann so verdreckt und so grummelig da stand.
Ist schon überzeichnet, ne? Aber das ist doch so wie früher, wenn man als Kind noch TKKG und die fünf Freunde. TKKG, die Profis sind spät. Und wie hießen die fünf Freunde, waren das doch, ne? Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Anne und George und Timmy der Hund. Und da waren ja die Bösewichte immer welche mit einem russischen Akzent.
Ja, immer die Ausländer, ja. Genau. Stimmt.
Vielleicht ist das hier noch was Ähnliches, dass man Handwerker bloß verdreckt darstellen sollte, damit das Publikum das auch versteht. Die arbeiten mit ihren Händen.
Also in mein Haus kommt kein Handwerker ohne Krawatte rein.
Das ist richtig so.
Steht an der Tür Krawatten. Da hängt so eine ganz lange Krawatte rechts neben der Tür und steht unten drauf Krawattenpflicht.
Ja.
Für alle.
Gibt es dann auch so eine kleine Gastgarderobe an Krawatten?
Es gibt eine kleine Gastkrawatte.
Ja.
Die ist aber ganz klein, damit man, wenn man keine Krawatte mitbringt, sich lächerlich macht.
Ja, gut.
Aber das finde ich nett, dass du mir Jessys...
Findest du mich jetzt schon zum zweiten Mal nett in dieser Folge?
Es gibt's ja gar nicht. Aber wir haben ja auch noch nicht über Skylar geredet.
Nur das kurz. Stimmt.
Nein, ich finde es nett, dass du mir Jessys Alibi erklärst, weil das habe ich wirklich nicht verstanden. Oder ist einfach an mir vorbeigegangen. Das hat für mich irgendwie nicht so Sinn ergeben in der Folge.
Vielleicht wurde es zu kurz erklärt.
Aber da würde mich jetzt zum Beispiel mal interessieren, wir betteln hier um Feedback,
ja.
ob das auch alle verstanden haben oder wie viele das verstanden haben und wie das nicht verstanden haben.
Ja, ich glaube, das hat fast jeder verstanden.
Ja?
Ja, tut mir leid.
Nehmt doch mal Bezug. Oh Mann, manchmal, naja, egal.
Ja, also auf jeden Fall schlägt Jesse sich ja dann aber ganz gut im Verhör. Also er hat ja noch keinen Anwalt. Ja. Du hast ja vorher gesagt, dass er Saul dann engagieren wird in dieser Folge.
Und ich bin schon jubelnd aufgesprungen, als Hank rausging. Und er kam dann ja wieder. Mhm. Und dann hörte man ja diese Klingel. Das habe ich natürlich erstmal nicht gereiht, dass es Theo ist. Sondern es war ja klar, okay, da kommt jetzt irgendwer. Und ich habe gedacht, okay, Jesse hat halt zwischendurch einen Anwalt beordert.
Ja.
Bestellt. Mhm. Und dann kommt dann der Anwalt. Saul Goodman, aber es war leider nur Theo,
der da
halt auch mal kurz nochmal.
Aber er hatte einen erschreckenden Gastauftritt. Also für Jesse war das ja auch so, oh Gott, nee, der wird ja safe jetzt nicht die Klappe halten. Wir haben immerhin seinen Neffen umgebracht. Also ja, nicht direkt, aber ja eigentlich schon. Also,
und es war, die Folge war nicht besonders spannend. Und das war, würde ich sagen, vielleicht sogar die spannendste Szene.
Mit Theo?
Ja. Weil diese Spannung, die wir aus der Folge davor hatten, mit diesem Spiel mit Tuco, Theo und unseren beiden Freunden, wo dann nicht klar war, okay, was nimmt der Onkel jetzt wahr und was kann er nicht wahrnehmen? Und jetzt wissen wir schon, dass er doch einiges wahrnimmt und sitzt dann da auf dem Polizeistuhl. Und ja.
Ja.
Das fand ich auf jeden Fall spannend. Aber ja, seine Reaktion wurde ja vorhergesagt von Gumi.
Genau.
Der gesagt hat, ich habe dir ja gesagt, die mexikanischen Drogenbosse oder Gangster arbeiten nicht mit der Polizei zusammen.
Ja. Aber jetzt wissen wir, Theo ist ein alteingesessener Gangster und somit ist Tuco wahrscheinlich auch leichter in diese Rolle reingekommen, in der er war, ne?
Und ich möchte jetzt hier kurz vielleicht ein bisschen vorgreifen zu meiner Prediction, aber kann es sein, dass Theo, der hätte ja eigentlich guten Grund, die beiden zu verpfeifen, weil er ja den Neffen umgebracht hat. Weil die ja den Neffen umgebracht haben, das wird er wohl mitbekommen haben.
Ja.
Und er hätte ja guten Grund gehabt, die beiden zu verpfeifen. Mhm. Aber vielleicht denkt er sich auch, naja, ich habe ja noch andere Neffen, man weiß es nicht. Die werden sich schon drum kümmern.
Ja. Meinst du, er schickt?
Ich sag's nochmal.
Okay. Ja. Also diese Cousins, die ja wahrscheinlich dann die Söhne von Theo sind,
die haben ja auch gar keine Rolle gespielt in der Folge. Wir hatten, oder ich hatte mir Sorgen gemacht um Hank.
Ja.
Und dass der jetzt irgendwie von den Cousins einkassiert wird, ist nicht der Fall gewesen.
Nö, wie Hank da wegkommt, hat keinen mehr interessiert. Also das wird ja wirklich gar nicht mehr thematisiert. Aber naja, so groß, wie sie uns angekündigt wurden, kommen sie ja vielleicht nochmal vor.
Ich erzähle gleich noch was dazu.
Ja, das ist gut. Aber erstmal wollen wir nochmal darüber sprechen, dass Jesse jetzt $68.000 verloren hat, die in seinem Auto waren und jetzt von der DEA beschlagnahmt wurden. Und Hank führt ihm das Geld vor, riecht noch dran, wo ich dachte, das ist ja eklig.
Ja.
Das war schon bei so vielen Leuten in der Hand.
Ja, der kennt da nichts.
Nee, das ist wirklich, Hank ist manchmal auch ein bisschen eklig, ein bisschen Wie auch immer, auf jeden Fall tut Jesse dann so, als wäre das nicht sein Geld. Natürlich nicht. Es hätte ihm ja auch nichts gebracht, jetzt zu sagen, ach ja, genau, das ist meins. Er hätte es wohl dann trotzdem auch
nicht zurückbekommen. Ja, das ist eine Steuererstattung gewesen, genau. Noch von 2023 habe ich jetzt gerade den Bescheid bekommen.
Genau, hatte ich ein bisschen viel bezahlt.
Finanzamt zahlt das ja immer bar in Taschen aus, ja. Wenn das so viel ist.
Klar.
Nee, er hat gesagt, weiß ich nicht.
Das gehört Tuco, weil er ja sagt, Tuco hat ja wohl das Auto geklaut.
Ja.
Deswegen stand das ja da. Genau, also er sagt, er hat mit diesem Geld nichts zu tun, aber es ist für ihn natürlich jetzt schon ein bisschen schade, dass er das verloren hat.
Das tut weh.
Ja, und er ruft ja dann auch Walter an, als er aus dem Polizeirevier raus ist und sagt, die haben jetzt meine eiserne Reserve kassiert. Finde ich auch gut, dass 68.000 Euro deine eiserne Reserve sind. Ja,
das ist sein Notgroschen.
Genau. Das ist bei mir.
Falls mal die Waschmaschine kaputt geht.
Ja, genau.
Und es zufällig auf eine Inflation fällt.
Ja, genau. Ja. Das also... Ja, gut, und er aber sagt
eiserne,
Walter, dass
eiserne Reserve ja in dem Sinne, dass sie ja auch, wenn sie weiter Drogen produzieren wollen, das ist ja nun nicht gerade günstig, wie wir erfahren haben.
Ja.
Oh, jetzt regnet das hier. Ich hoffe, man hört das nicht. Wir sitzen, Luisa und ich sitzen wie immer in so einem kleinen Zelt im Wald.
Ja.
Und normalerweise regnet es hier nicht.
Ja. Aber wir wollen nicht, dass Leute schon, irgendwelche Leute vielleicht vorher schon die Folge hören könnten, wie wir sie aufnehmen.
Ja.
Denn das ist so, wenn man dann irgendwann so berühmt ist, dann muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen sind wir im Wald.
Ja, aber naja, wenn man es hört, dann ist es vielleicht auch einfach gemütlich.
Genau. Und deswegen ist auch Jespers Schulter immer nass von Moos. Er lehnt sich immer an einen Baum, ja, den wir im Zelt haben. Er erzählt Walter dann davon, aber den interessiert das gar nicht so richtig, dass dieses Geld jetzt weg ist. Er interessiert sich eher dafür, wie Hank jetzt reagiert hat und ob sie irgendeinen Zusammenhang hergestellt haben. Und haben sie ja nicht. Und das beruhigt ihn dann ja auch. Also, aber dass Jesse jetzt das Geld verloren hat,
ja, wäre mir auch egal. Wäre mir auch Wumpe.
Ja, also vielleicht sehen wir ja nochmal, wem das wirklich so egal ist. Aber im ersten Moment reagiert er nicht so drauf.
Ja, ich glaube, er hat auch wirklich andere Sorgen gerade. Also dieses Thema, dass seine, dass er sich das ein bisschen anders vorgestellt hatte mit seinem Krankenhausaufenthalt, ist da, glaube ich, präsenter, als dass dieses Geld jetzt weg ist.
Ja. Ja, vor allem, weil es ja nicht seins ist.
Ja, und er hat ja offenbar selber auch vergessen, dass er ja selber auch noch Geld irgendwo hat. Ja. Das fällt ihm dann ja erst danach ein.
Glaubst du das? Ich glaube, er ist dann nach Hause, um das Geld zu verstecken, damit Jesse sich das nicht nimmt.
Echt? Nee, ich glaube, er ist nach Hause gefahren, damit seine Familie das nicht entdeckt und die Knarre da drauf. Das würde ja nun noch mehr Fragen aufwerfen.
Ja, stimmt.
Aber warum hat er die Knarre in dem Lüftungsschacht festgeklebt? Ist da herrschen da solche starken Winde in Albuquerque, ja, dass die Pistole dann da durch den Lüftungsschacht klappert?
Ja, aber wir wissen nicht, wie schwer so eine Pistole ist.
Ich weiß, wie schwer eine Pistole ist.
Okay. Jetzt habe ich Angst. Mit dir hier so allein im Wald.
Ich glaube, so ein Revolver ist schon ziemlich schwer.
Ja, weiß ich auch nicht, warum er das
macht. Aber natürlich kann natürlich auch sein, dass er wegen Ungeziefer Angst hat, dass da irgendwelche Ratten durch die. Ja, aber das ergibt auch keinen Sinn, weil die würden das Geld essen.
Ja. Ah. Ja. Wie auch immer, aber da sind wir ja noch nicht. Wir sind ja noch bei Jesse.
Entschuldigung.
Der ja mit Badger zusammen erstmal seinen Keller ausräumt.
Ja.
Und vielleicht müssen wir dahin nochmal zurück.
Bitte.
Denn sie warten ja ab, bis die Polizei weg ist, gehen dann rein und schaffen das ganze Crystal-Zeug, was sie im Keller haben, in das Crystal-Chip, wie ich ja gesagt habe, damit das dann zusammen mit dem Wohnmobil erstmal ganz weit wegkommt. Und Badger ist natürlich mal wieder wirklich
super hilfreich.
Eine sehr komische Nebenfigur. Also er ist ja wirklich überhaupt nicht hilfreich. Allein, dass er schon sagt, lass doch noch schnell eine Portion für unterwegs kochen. Also er hat ja offensichtlich überhaupt keine Ahnung, wie man Crystal überhaupt herstellt. Also offensichtlich geht das ja nicht schnell. Und er hat auch überhaupt kein Feeling dafür, dass das gerade, selbst wenn es schnell ginge, absolut nicht im Rahmen des Möglichen ist, weil das jetzt schnell weg soll. Sonst hat Jesse ein Problem. Und dann tut er so, als würde er da das Fass mit dem Methylamin anbumsen. Also er ist wirklich ein ekliger Typ.
Also Jesse scheint ja wirklich gar keine Freundin zu haben, dass er diesen Typen wieder anruft.
Er mag ihn halt.
Als er da im Auto saß neben ihm, habe ich gedacht, oh Mann, warum jetzt den? Der bringt dir doch überhaupt nichts.
Er hat ja auch noch Skinny Pete und Combo als Freunde.
Ja, die sind doch viel cooler als Badger.
Ja.
Und das habe ich mich auch gefragt, wieso haben die denn immer noch keine Sackkarre für dieses blöde Fass, als sie das da geschleppt haben?
Ja. Das stimmt.
Da hätte er mal eine mitbringen können.
Ja. Das aber ja nicht hilfreich, hast du ja schon gesagt.
Da habe ich dann auch wieder gedacht, okay, jetzt hat er den Typen wieder an der Backe. Der ist auch, der bremst ihn doch eher. Gut, er hat natürlich den Kontakt zu seinem Cousin, der sein Auto abschleppt, das Crystal Ship.
Mhm.
Aber ansonsten nervt er doch nur.
Ja. Ja, finde ich auch. Also Badger.
Aber ich sitze hier auch mit verschränkten Armen. Ich bin ganz aufgeladen wieder.
Ja, jetzt weißt du mal, wie es mir geht, wenn du über Skylar redest. So.
Mein Tipp ist, dass Badger in der nächsten Folge gekreuzigt wird. Und danach heilig gesprochen wird.
Ah, hat er
von Tio.
Man muss mindestens 2 Wunder vollbracht haben, um heilig gesprochen zu werden, habe ich gerade in Rom gelernt.
Hast du denn auch Heilige dann gesehen in Rom eigentlich?
Ja, ich war ja im Petersdom und da liegen ja die ganzen
Gebeine.
Die ganzen,
schönes Wort.
Ja, Gebeine der Päpste.
Ja.
Und Johannes Paul II. Liegt in einem gläsernen Sarg und der wurde ja heilig gesprochen.
Das heißt, man sieht den auch? Hm. Hast du auch Selfie gemacht? Ja. Das haben doch ganz viele gemacht am offenen Sarg.
Mit Franziskus? Echt?
Ja, das war doch so ein Skandal da, dass die Leute keinen Respekt hatten und einfach Selfies gemacht haben.
Geht's noch?
Ja.
Also nicht, weil es jetzt der Papst ist, aber das macht man doch nicht.
Nein, das macht man nicht.
Also, ganz viele von denen, die in gläsernen Sägen sägen.
Die mit gläsernen Sägen beigestattet.
Also da waren noch mehr als nur er. Die hatten dann so eine silberne Totenmaske auf und so silberne Handschuhe an, damit man das
so wie bei Königreich der Himmel.
Ja.
Okay.
Gut.
Wir waren aber bei Badger eigentlich. Der ist ganz
nicht
weit,
heilig gesprochen.
Badger ist ganz weit weg davon, Papst zu werden, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Also ein unnötiger Charakter bis hier.
Ja, wirklich. Und so, ich, so ganz verstehe ich es also auch nicht, warum es diesen Charakter. Ja, doch, ich verstehe es schon, warum es den Charakter gibt.
Ich glaube, er soll so ein bisschen Comedy bringen, so ein bisschen Leichtigkeit reinbringen, aber er nervt halt einfach
nur. Ja,
es
passt ja auch zu Jesse, dass er sich mit solchen Leuten irgendwie umgibt.
Das stimmt.
Weil man kann sich ja schon vorstellen, Jesse ist ja, der war ja nicht immer, der hatte ja nicht immer diese massiven Probleme, die er gerade hat, sondern der war ja auch mal irgendwie ein Jugendlicher mit Flausen im Kopf.
Mhm.
Und da passt es natürlich gut, dass er mit Badger, vielleicht hatte er so eine richtig gute Beziehung früher mit Badger. Und die haben ganz viel Scheiße gebaut und hatten einfach richtig viel Spaß dabei. Aber Jesse hat sich dann irgendwie doch ein bisschen schneller weiterentwickelt, als Badger es hat.
Hm. Ja.
Sowas gibt es ja, solche Beziehungen, freundschaftliche Beziehungsdynamiken.
Ja, genau. Und ich glaube, Jesse hat auch ja doch einiges auf dem Kasten. Badger wirkt bis jetzt nicht so, als hätte er noch irgendwas außer dieses Drogenmilieu und keine Ahnung. Und Jesse scheint ja wirklich ein kreativer Typ zu sein, der eigentlich wirklich was kann und wirklich was aus sich machen könnte.
Badger ist dieser Typ, wo man dann, man gerät in so eine Verfolgungsjagd und es gibt so eine Schießerei und dann fährt man so durch die Stadt und dann sagt Badger, ey, wir können zu mir nach Hause, mein Onkel hat da noch so ein Luftkissenboot in der Garage stehen und dann schnitt und dann zieht er so ein Tuch von so einem Luftkissenboot. Ja, yeah, geil, Mann! Und dann setzt Badger sich dann ans Steuer und wuhu, das Ding geht voll ab und dann springen die so irgendwo rüber. So einer ist Badger.
Ja, stimmt.
Prediction. Genau das wird passieren.
Ja.
Badger springt mit einem Luftkissenboot. Über Albuquerque.
Ja, ganz Albuquerque. Ja, gut. Das halten wir so fest.
Ja.
Glaube ich auch, dass das passieren könnte. Naja, für Jesse wird es ja noch weiterhin tragisch, nicht nur, dass Badger irgendwie kein guter Freund ist. Sein Vater ist auch kein guter Vater. Das haben wir ja schon geahnt in der Folge, in der Jesse bei seiner Familie eigentlich wieder andocken wollte und das nicht geklappt hat. Und als er aus dem Polizeiverhör rauskommt, ruft er seinen Vater an und sagt, ich bin gerade in der Stadt und mein Auto ist in der Werkstatt und ich arbeite ja jetzt in der Datenverarbeitung, habe richtig Bock auf den Job.
So wie du es wolltest.
Genau. Ist auch schon mal gut, wenn man seine Eltern anlügen muss über seinen Werdegang, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und dann fragt ihn, ob er ihn mit zurücknehmen kann.
Ja.
Und der Vater sagt, nein. Und er hat dann gesagt, okay, ich rufe dich sonst nachher nochmal an und das scheint er auch abgelehnt zu haben.
Ja.
Dass er das bitte lieber nicht möchte. Und das finde ich schon krass, dass die denken, das wäre der richtige Weg. Also die wollen ihn scheinbar gar nicht auf Spur bringen, sondern wollen einfach ihn scheinbar wirklich hinter sich lassen.
Ja, wobei, wir haben ja die Eltern auch schon kennengelernt.
Ja.
Und so kaltblütig waren die ja nicht.
Ja.
Und wir wissen ja nicht, was
die bisher Mutter zumindest nicht. Ich finde, der Vater schon.
Ja, der Vater hatte da auf jeden Fall, man merkte, dass der Vater irgendwie eine andere Beziehung zu seinem Sohn hatte als die Mutter. Aber
ja, dass darauf wirklich keinen Bock mehr hat, auf die ganzen.
Ich finde die Reaktion seines Vaters jetzt nicht komplett überraschend oder.
Nee, aber er lässt ihn schon wieder im Stich.
Ja.
Und das wird ja ein Kind auch nicht, also er ist ja natürlich mittlerweile kein Kind mehr, aber trotzdem, das wird ihn ja auch nicht aus der Drogensucht rausbringen, wenn er einfach fallen gelassen wird.
Natürlich nicht, ne.
Nee, also. Weiß ich nicht.
Ja, ist kein einfaches Los, das er da hat.
Ja.
Hätte er mal seine Mutter angerufen, die hätte ihn mit Sicherheit gefahren.
Das glaube ich auch. Ich glaube, die steht schon noch sehr viel mehr
hinter. Zumal die ja von Hank aufgesucht wurde vorher. Ja. Also die hat sicherlich auch Fragen.
Ja.
Wie ich finde im Übrigen, auch wenn sie jetzt in der Folge nicht vorgekommen ist, aber ein interessanter Charakter. Also
die Mutter?
Ja.
Ja.
Würde ich mich freuen, wenn die ein bisschen eine größere Rolle noch spielt in der Serie. Mhm.
Finde ich auch. Aber ich finde, was man hier auf jeden Fall nochmal sieht, Jesse steht irgendwie ziemlich allein im Leben da, obwohl er das gar nicht richtig verdient hat. Wir haben ihn ja wirklich als empathischen, netten, rücksichtsvollen Menschen kennengelernt. Und der, wie gesagt, auch was auf dem Kasten hat und eigentlich wirklich Potenzial hat, in alle möglichen Richtungen was aus sich zu machen. Und irgendwie hat er aber einfach keinen Rückhalt. Seine Tante ist gestorben, seine Eltern haben ihn verstoßen, sein Bruder darf mit ihm nichts zu tun haben, weil die Eltern das halt nicht wollen.
Ja.
Badger ist kein guter Freund. Also
Walter ist auch kein guter Freund.
Walter auch kein guter Freund.
Hat auch nicht so den besten Einfluss auf Jesse. Nee. Oder auf Jesse, auf Jesses Entwicklung.
Ja.
Aber er hat ja immer noch Wendy. Und die scheinen ja wirklich irgendwie, es scheint ja nicht nur seine Prostituierte zu sein.
Ja, die scheinen wirklich irgendwie eine Verbindung zueinander zu haben. Denn Wendy wurde ja auch ganz schön von Hank in die Mangel genommen.
Ja.
Und auch wirklich schon wieder so, dass man denkt, ey, irgendwie hat Hank auch keinen Respekt vor den Menschen, die
natürlich
ihm im beruflichen Kontext begegnen. Ne? Also wirklich, wirklich echt nicht schön. Und man hat gesehen, sie hat gelitten. Sie war ja dann auch irgendwie, sie scheint ja auch sehr drogenabhängig zu sein. War ja dann schon länger auf Entzug, hätte eigentlich vielleicht mal eine Dosis gebraucht und vor allem brauchte
eine
sie
Dose.
Mal ein Rootbier. Eine Dose. Eine Dosis.
Und eine Dose.
Eine Dose auch, ein Rootbier. Und sie brauchte Zucker, weil sie krank ist und sie muss was trinken jetzt und eigentlich wollte sie einfach nur raus aus dieser Situation und sie wäre ja wahrscheinlich schneller rausgekommen, wenn sie Jesse einfach verraten hätte. Hat sie aber nicht gemacht. Und sie hat ja Hank dann auch erkannt.
Das war für mich die lustigste Szene.
Ja. Du wolltest, dass ich mit dem Kind schlafe, mit diesem Fußballspieler. Und Gumi war so,
was?
What?
Da habe ich wirklich gelacht.
Ja.
Ich habe gedacht, okay, das finde ich sehr witzig.
Ja, fand ich auch.
Ich glaube nicht, dass es noch eine Rolle spielt, diese, also Gumi sagt ja, ich möchte aber, dass du mir erzählst, was da passiert ist. Weil Hank hat ja, also da kommt er eigentlich ganz gut raus aus der Situation, wenn er das wirklich so erklärt, wie das, dass er halt einfach nur seinem Neffen irgendwie einen Schrecken einjagen wollte. Und dann war das halt sie.
Ja.
Ja, ich finde, also sie wirkt sehr, sehr aufrichtig und
finde ich auch sehr loyal.
Lisa, wusstest du vor der Folge, was Hot Pockets sind? Oder weißt du es jetzt?
Ich weiß es auch jetzt nicht.
Ich dachte es, weil er sagte ja, also Jesse sagt ja, wir hatten Zwiebelringe und Hot Pockets.
Ja.
Und Hot Pockets sind so, wie so ein bisschen wie so eine Teigtasche, nur dass der Teig so aus, wie so kartoffelpufferartig Zeug ist. So eine Kartoffelmasse und da drin ist halt alles Mögliche mit Gemüse, mit Fleisch und es ist so ein Tiefkühl, so ein Tiefkühlgericht. Das sah so eklig aus.
Ja.
Ich habe das gegoogelt. Ich weiß gar nicht, ob es das hier gibt in Deutschland, aber wenn ich mir vorstelle, dass sie sich, na gut, haben sie ja nicht, aber 3 Tage von Zwiebelringen und Hot Pockets mehr, oh Gott.
Also das ist ja vielleicht auch was Jesse aus seiner Vergangenheit kennt. Wenn ihm
mit
das
Sicherheit,
so einfällt.
Ja,
das, also hat er bestimmt schon mal so gemacht.
Vermutlich isst er jeden Tag Hot Pockets.
Ja, lecker.
Vielleicht können wir uns mal Hot Pockets besorgen und die hier essen.
Ja, ja, wir haben hier einen Backofen. Und eine Mikrowelle drüben.
Ja, toll, ich freue mich.
Ja, ich mich auch. Hört sich wirklich verlockend an. Ja, Hot Pockets und Zwiebelringe. Naja, wir haben ja schon gerade angedeutet, dass Walter dann nach Hause geht, um sein Geld zu sortieren und seine Waffe.
Ja.
Aus welchem Grund er das jetzt auch immer macht, es hat sich in dieser Folge noch nicht richtig erschlossen, wieso er da jetzt hingeht. Aber er nimmt seinen Zugang raus. Das ist ja auch schon mal eklig, wie er sich das rauszieht und später auch wieder reinsteckt selber. Eklig, eklig, eklig.
Musste ich überspringen, als er den wieder reingemacht hat.
Ja?
Ja.
Oh, ich kann es auch nicht sehen.
Ich finde Spritzen eklig. In Serien generell irgendwie schwierig, aber er hat sich ja nicht eine Spritze irgendwie gegeben, sondern er hat das ja, naja, egal.
Also war ja richtig
das
tief.
War unangenehm eklig, zu schauen, ja.
Ja, sehr. Naja, auf jeden Fall schleicht er sich dann nach Hause. Und er beobachtet aus Hollys Zimmer, wie Skylar und Walter Jr. sich Frühstück machen und miteinander sprechen. Und Skylar macht sich Sorgen, dass sie Walter Jr. geweckt hat, aber er war eh schon wach. So ein bisschen so ein ganz normales Mutter-Sohn-Gespräch.
Ja.
Und er guckt da von außen zu, er will ja nicht entdeckt werden. Aber man sieht, dass ihn die Situation irgendwie schmerzt.
Ja.
Und später im Krankenhaus sieht er ein Gemälde von einer Familie am Strand und da guckt er auch ganz traurig.
Das Gemälde kommt ja öfter vor in der Folge.
Mhm.
Man sieht es am Anfang, als er im Krankenhaus ist.
Ja.
Dann sieht man es, als er bei dem Psychiater sitzt.
Mhm.
Und dann sieht man es am Ende nochmal, als er wieder im Krankenhaus ist, ja, nachdem er die Familie besucht hat.
Mhm.
Und ich würde vorschlagen, Lisa, wir machen mal eine Bildanalyse, wie das früher in der Schule gemacht wurde.
Müssen wir auf Englisch?
Nein, wir können auf Deutsch.
Okay.
Bildanalyse hat ja, glaube ich, besteht ja aus, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, drei Elementen.
Mhm.
Einmal das Deskriptive.
Mhm.
Das kann ich jetzt mal machen. Ich habe es nämlich hier gerade offen.
Ja gut, ich habe es nämlich gar nicht mehr vor Augen.
Ich überrasche dich jetzt.
Ja.
Also, wie du gerade schon gesagt hast, wir sehen einen Strand.
Mhm.
Und auf dem Wasser ist ein Mann, der in einem Ruderboot sitzt und rudert.
Mhm.
In einem kleinen einzelnen Ruderboot. Am Strand stehen drei Personen. Vermutlich Frauen.
Mhm.
Lange Kleider. Winken. Und der... Und auf dem Wasser weiter hinten ist noch ein großes Boot zu sehen.
Mhm.
Das war jetzt der erste Teil.
Ja.
Der zweite ist ja, glaube ich, die Deutung.
Mhm.
Also der Mann wird vermutlich der Vater zweier der Kinder und Mann einer der Frau halt sein.
Mhm.
Und der gerade auf dieses große Boot zurudert. Ja, das war jetzt meine Deutung. Und die Interpretation ist ja eigentlich der spannende Teil.
Ja.
Und die Interpretation ist, dass dieser Mann offenbar auf diesem Schiff arbeitet, was auch immer das dann für ein Schiff ist, und seinem Erwerb nachgeht und dafür seine Familie verlassen muss.
Mhm.
Vermutlich auch für längere Zeit.
Ja.
Denn wenn man mit so einem großen Schiff ablegt, ja, dann fährt man damit nicht irgendwie zur Arbeit morgens und kommt dann abends wieder zurück.
Wahrscheinlich nicht.
Und das Bild steht in dieser Folge sinnbildlich für Walters Reise oder Walters. Man könnte meinen, Walter sei dieser Mann auf diesem Ruderboot, der seine Familie gerade verlässt.
Mhm.
Vielleicht auch, weil er stirbt, auch eine Interpretationsebene.
Mhm.
Vielleicht aber auch, weil er jetzt eben nochmal für sie sorgen möchte, bevor
er muss auch seine Familie verlassen, um seinem Erwerb nachzugehen, meinst du?
Genau, er muss seine Familie verlassen. Und vielleicht steht es auch so ein bisschen für zwei Leben, die er gerade führt. Weil dieser Mann, der jetzt auf das Boot zurudert, hat auch zwei Leben. Einmal das Familienleben und seine Arbeit, die ganz woanders stattfindet.
Ja.
Und dann kommt er vielleicht einmal im halben Jahr noch wieder nach Hause. Und das in einem gewissen Sinne ist das ja auch Walters Realität gerade.
Ja.
Und was ich noch relativ spannend fand, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, es gab verschiedene Perspektiven auf dieses Bild.
Mhm.
Man sieht es zweimal am Anfang, wo man auch immer das große Boot im Hintergrund erkennt. Das sieht aus wie so ein Handelsschiff. Also es ist, glaube ich, kein Kriegsschiff, sondern eher so ein Handelsschiff.
Mhm.
Und das Boot steht ja in dieser Szene auch gewissermaßen für so ein Ziel. Also der Ruderer möchte ja zu diesem Boot. Das ist sein Plan. Das Boot ist sein Plan, nämlich seine Arbeit in dem Fall.
Mhm.
Und Walter hatte ja am Anfang der Folge auch einen Plan. Nämlich, ich werde Drogen verdienen und damit die Existenz meiner Familie sichern. Und dann schleicht er sich ja nach Hause und wir sehen, kurz dazwischen, wir sehen dieses große Boot noch in diesen ersten beiden Perspektiven. In der dritten Einstellung, als Walter von seiner Familie wieder nach Hause kommt, sehen wir das Bild nochmal, aber Walters Kopf verdeckt das große Boot. Und man sieht ja auch in Walters Blick, dass er auch wieder zweifelt, ob dieser Weg, den er da geht, ob das der richtige ist.
Mhm.
Und ich würde das jetzt mal, vielleicht interpretiere ich zu viel rein, aber so interpretieren, dass dadurch, dass sein Kopf dieses Boot verdeckt, jetzt irgendwie unklar ist, was das Ziel ist.
Ja.
Ob das noch sein Ziel ist, ob es das wert ist, fand ich irgendwie interessant.
Richtig stark, Jesper. Finde ich richtig gut. Denn ich hätte einfach nur gedacht, dass er das anguckt und eine fröhliche Familie sieht und dass das irgendwie für sein Leben steht, was er gerade versucht zu retten, obwohl er es eigentlich schon längst zerstört hat. Aber das, was du jetzt sagst, ist ja viel, viel mehr en Detail und richtig.
Vielleicht auch ein bisschen zu Deutschunterrichts geschädigt. Und ein Detail, was ich noch
total viel Sinn.
Und ein Detail, was ich noch spannend finde, ist, der Ruderer auf dem Boot guckt nicht zu der Familie, sondern er guckt auf das Boot. Der Kopf ist weggedreht.
Ja.
Und das ist ja auch absolut Walters Einstellung gerade. Der guckt überhaupt nicht auf seine Familie.
Stimmt.
Und das Bild hat mir auch gefallen. Da habe ich ein bisschen zu gegoogelt tatsächlich. Nicht zu der Interpretation, was das ist, sondern ich wollte einfach über das Bild irgendwas wissen.
Mhm.
Aber ich war auch wieder vorsichtig beim Googeln, deswegen habe ich nicht zu viel gelesen. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das kein irgendwie bekanntes Gemälde oder so, sondern vielleicht wurde es extra für die Sendung rausgesucht oder sogar gemalt.
Von Brian gemalt.
Genau, mit den Füßen.
Genau.
Ja.
Ja, richtig stark. Finde ich richtig, richtig gut, Jesper.
Danke.
Das.
Ich finde dich nett, diese Folge, und du findest mich gut.
Ja.
Oh, jetzt habe ich hier Reddit geöffnet. So.
Jetzt nicht abschreiben. Ja, also da steckte ja scheinbar wirklich viel drin. Man merkt auf jeden Fall, Walter macht in dieser Folge ordentlich was durch.
Ja.
Es findet weiterhin eine Entwicklung seiner Person statt. Und ich finde gerade dieses Bild gut, dass er vielleicht, wenn er würde ja wahrscheinlich der Typ auf dem Boot sein.
Ja.
Und dass sein Kopf nicht zur Familie, sondern zu dem großen Boot geneigt ist.
Ja.
Das sagt ja wirklich viel aus. Also so sieht es ja im Moment auch für uns aus. Er merkt ja, dass er Skyler und Walter Jr. verliert. Aber er sagt ja trotzdem zu Jesse in dem Telefonat, wir müssen jetzt weiter kochen. Was hat sich denn verändert?
Da ist er sehr konsequent.
Genau.
Also da stellt er sich auch seinen Plan auch gar nicht in Frage.
Ja.
Aber er hat ja auch irgendwie recht.
Ja.
Also warum sollte man denn jetzt aufhören? Sie hatten ja schon mal, ich glaube, am Ende der ersten oder zweiten Folge der ersten Staffel irgendwie kurz überlegt, dass sie es sein lassen. Sie wollten sich alles abblasen.
Ja.
Und jetzt sind sie ja sowieso viel zu tief drin.
Ja. Während Walter und Jesse so ein bisschen lost gerade sind und sie eher damit beschäftigt sind, irgendwelche Alibis auszudenken und aus dieser Tuco-Sache rauszukommen, feiert die DEA. Denn während Hank überlegt, wie der Diebstahl von Jesse und Walter mit dem Tod von Tuco und dem von Crazy Eight zusammenhängt, also der Diebstahl von Walter und Jesse von den Methylamin. Er guckt sich immer wieder das Video an, wie das geklaut wurde und fragt sich, wie das jetzt zusammenhängen könnte mit Crazy Eight und Tuco, weil die beiden ja dieses super cleane Meth bei sich hatten und er glaubt, dass das einen Zusammenhang hat. Aber Steve Gomez ist davon überzeugt, dass da kein Zusammenhang besteht. Und er lockt Hank dann unter einem Vorwand zu einer Feier im Büro. Und da feiern die nämlich Hanks Heldentat und damit auch die Ermordung Tucos mit Sahnetorte und Tucos Zahnschmuck.
Ja, vielleicht ist das einfach der Umgang, den man dann hat in so einer Abteilung der Polizei, wo man mit so harten Realitäten konfrontiert ist, dass man das irgendwie kompensieren muss.
Meinst du, man muss den Respekt vorm Leben ein bisschen verlieren, um den Alltag da bewältigen zu können?
Ja, ich glaube schon. Also vielleicht nicht den Respekt vorm Leben, aber dass man einen Weg findet, dass man das nicht so sehr an sich ranlässt, wenn irgendjemand da auf einem Schrottplatz von einem irgendwie eingeklemmt wird und verblutet wird und noch viel schlimmere Sachen, die
verblutet
das.
Verblutet wird.
Verblutet wird. Irgendwie wird er auch verblutet von dem Auto.
Ja, stimmt.
Also ich glaube schon, ich weiß nicht, ob man das den Polizisten jetzt vorwerfen kann. Das ist natürlich moralisch.
Ach, fand ich schon extrem verwerflich.
Es ist moralisch fragwürdig, vor allem die Nummer mit der Zahnreihe da und den Klebern, die er da auf den Zähnen hatte.
Ja.
Das auf jeden Fall schon, aber mit so einer Torte irgendwie, die sah ja auch ein bisschen lustig aus. Und man wollte ja auch ihm irgendwie gratulieren und das war auch, also sie waren halt mit Sicherheit auch alle froh, dass sie ihren Kollegen nicht verloren haben. Also ist da auch eine gewisse Erleichterung mit dabei. Und die Reaktion kann ich irgendwie nachvollziehen. Es ist halt die Frage, ob man das wirklich ob man da in der Position ist, das selber so bewerten zu können, weil man ja selber diese Jobs nicht ausführt.
Ja. Ja, klar. Nur fand ich es auch, wenn man jetzt ja schon häufiger in dieser Serie damit konfrontiert wurde, dass Menschen ermordet werden und ja auf tragische Weise irgendwie sterben. Und wir ja auch vor allem über Walters Umgang damit dann sprechen, dass wir das ja oft auch verwerflich finden, wie er damit umgeht. Da muss ich wirklich auch sagen, also auch die DEA, finde ich, geht damit nicht gut um. Man muss nicht mit Sahnetorte feiern und vor allem Tuco dann auch noch diesen Zahnschmuck rausnehmen und den in ein Glas.
Ja, das fand ich auch schon doll.
Also das ist einfach unangemessen, auch wenn dieser Mann ja scheinbar auch Leute ermordet hat und ja wirklich kein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft war, zumindest nicht der Gesellschaft, die DEA sich wünscht. Also ich finde, der war trotzdem Mensch und der hatte trotzdem eine Familie und
das
Freunde
ist,
wahrscheinlich nicht.
Extrem respektlos, ja.
Ja, schon. Und ich habe auch gedacht, ob das jetzt so extrem gefeiert wird, um Hank irgendwie auch zu zeigen, das war richtig, was du gemacht hast und dass er vielleicht jetzt kein schlechtes Gewissen haben muss, weil er einen Menschen umgebracht hat. Aber das, ich fand es wirklich einfach nur daneben.
Ja, es war drüber. Also wie gesagt, das mit der Torte fand ich nicht unbedingt drüber, aber das mit dem Zahnspruch auf jeden Fall. Aber das war natürlich auch für die Serie ein Instrument, um dann Walter so ein bisschen unter Druck zu setzen oder ihm zu zeigen, hey, die Polizei ist da, also da gibt es noch einen Gegenspieler.
Ja.
Weil der einzige oder der momentan größte Gegenspieler, der ja Tuco irgendwie war, ist ja jetzt aus dem Weg geschafft.
Ja.
Und man will aber Walter also zeigen oder will uns zeigen, dass Walter jetzt nicht irgendwie weniger Druck auf dem Kessel hat, sondern vielleicht sogar noch mehr, weil die Polizei da dran ist an ihm.
Ja. Ja, das stimmt. Also es war natürlich schon gut gemacht. Und was wir in der Szene auf jeden Fall auch erfahren, Alle geben sich ziemlich locker, aber Hank wirkt ziemlich angespannt.
Ja.
Und ich finde, dass das so wirkt, als könnte er damit nämlich eigentlich gerade gar nicht mal so gut umgehen. Er zeigt ja Walter später auch den Zahnschmuck und lacht sehr aufgesetzt. Und ich glaube nicht, dass das schlecht synchronisiert war oder schlecht geschauspielert oder was auch immer, sondern ich glaube, er kann damit gerade wirklich nicht so gut umgehen. Und ich glaube auch, dass diese Situation für ihn schon was verändert hat. Er war plötzlich in einer lebensgefährlichen Situation, obwohl er sich gerade eigentlich nicht im Job befunden hat.
Ja.
Das macht, glaube ich, auch mit Hank was.
Ich glaube auch, dass das einfach ihn beschäftigt hat, die Situation. Und ihm dann vielleicht im Nachhinein bewusst wurde, was ja auch wohl so ist in der Realität, dass dann erst nach ein paar Stunden oder vielleicht auch Tagen, bei manchen vielleicht auch Monate oder Wochen, einem klar wird, okay, das war wirklich eine existenzbedrohende Situation, in der ich da war. Und das zu verarbeiten, das braucht, glaube ich, seine Zeit und muss natürlich auch, oder vielleicht auch gerade jemand wie Hank geht das auch nicht so vorbei.
Ja, glaube ich auch. Und ich finde auch wirklich, wir sehen bei Hank wirklich eine charakterliche Entwicklung. Also erst kam er ja wirklich rüber nur wie so ein Macho und unangenehmer, stereotypischer Polizist, wie man ihn sich in Amerika vielleicht vorstellt.
Ja.
Und gerade in Südamerika, also im Süden von den USA.
America del Sur.
Richtig.
Wie Tio sagen würde.
Genau. Aber er wird halt immer mehr zu einer verletzlichen und auch realistischeren Figur, die auch ein bisschen Tiefe hat.
Ja.
Oder vielleicht auch viel Tiefe hat. Bis jetzt nur ein bisschen.
Ja, stimmt. Das haben wir in den letzten Folgen auch mal besprochen, dass das auf jeden Fall seine Entwicklung ist.
Ja. Ist eigentlich schön zu sehen, dass aus dieser Figur noch was wird, finde ich. Walter darf nach Hause und nachdem Walter Jr. ihn ermahnt hat, seinen Apfelsaft zu trinken, Hank mit Tukus Zahnschmuck geprahlt hat, betritt er endlich mit Skylar das Wohnzimmer. Da habe ich mich auch gefragt, warum denn eigentlich kein Flur? Warum sind die immer gleich im Wohnzimmer?
Bei Modern Family haben
Claire und Phil.
Die haben auch keinen Flur. Die stehen, glaube ich, auch direkt
Mitch
im Haus.
Mitch und Cam haben, auch keinen Flur. Und Jay und Gloria haben auch keinen Flur.
Vielleicht ist das amerikanische Bauweise.
Ja. Finde ich doof. Ich mag schon auch einen Flur mal.
Aber auch vielleicht ein bisschen Platzverschwendung.
Nee, da hat man ja die Schuhe und die Jacken und so. Das sieht doch
nicht aus. Ich habe die immer im Turmbeutel.
Ja, das stimmt natürlich auch. Na gut, also sie kommen auf jeden Fall nach Hause. Und er sagt ihr dann, wie schön es ist, wieder zu Hause zu sein. Aber Skylar reagiert angespannt und sagt einfach gar nichts dazu. Auch Walter Jr. beäugt ihn einfach nur kritisch, also Walter. Und sagt auch nichts Nettes zu ihm. Und als Skylar und er abends ins Bett gehen, versucht Walter dann die Situation wieder ein bisschen aufzulockern und zeigt sich nackt und sagt erst auf dem Weg in den Supermarkt und ob er ihr noch was mitbringen soll. Er ist ganz nackt und hat nur seinen Hut auf. Und Skylar grinst dann auch und lacht ein bisschen darüber. Aber als er dann im Bett liegt, reden sie dann nochmal ernsthaft miteinander und Skylar spricht ihn auf das zweite Handy an. Er sagt, er hätte kein zweites Handy, will ihr dann einen Kuss geben, weil er denkt, das ist dann jetzt ja abgehakt, aber sie wendet sich einfach ab.
Ja.
Also.
Ja, die erste Reaktion von Skylar, dass sie erleichtert ist, dass Walter lebt, dass er noch da ist, die ist dann natürlich verflogen, wo sie wieder nach Hause kommen, weil mit dem Moment, wo sie dann durch die Tür in den nicht existierenden Flur treten, wird auch wieder klar, dass sie zurück in dem Leben ist.
Ja.
Was sie die letzten Wochen oder Tage verfolgt hat.
Ja.
Und die alten Probleme wieder da sind und die ja nicht weniger geworden sind.
Ja.
Und sie ist da wirklich tief verletzt.
Ja.
Und auch Walter Jr., der das ja alles mitbekommen hat.
Ja, ich glaube, der ist einfach nur unsicher. Der kriegt ja, also der weiß ja nicht, dass Walter ein zweites Handy hat, glaube ich.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Ich glaube, da war er nicht dabei. Aber er merkt ja auf jeden Fall, dass seine Eltern ein komisches Verhältnis gerade zueinander haben. Und er wird ja nicht richtig einschätzen können, warum ist denn das jetzt so? Denn die beiden reden ja auch nicht wirklich mit ihm darüber.
Ja, sie reden ja auch miteinander nicht drüber.
Genau.
Also, das ist ja eigentlich genau das Problem, was die beiden schon seit es diese Serie, also die ganze Serie über, wird ja nur gelogen und nicht über Sachen geredet, hauptsächlich von Walter aus.
Ja, auf jeden Fall.
Kurz eine kleine Spitze zu setzen.
Ja. Ja, das geht nicht von Skylar aus. Die ist ja eigentlich sehr progressiv dabei, Sachen sofort anzusprechen. Und
ich glaube, für Skylar ist es jetzt noch eine Eskalationsstufe mehr, weil sie ist ja sonst immer relativ konfrontativ und möchte Dinge klären und sucht dann auch immer das Gespräch.
Mhm.
Und hier meidet sie es ja eher. Also sie,
ja.
sie geht ihm da wirklich aus dem Weg. Also ich glaube, sie ist jetzt noch mal...
Sie hat auch keinen Bock mehr, sich noch weitere Lügen anzuhören. Deswegen fragt sie ja auch gar nicht mehr weiter nach. Als sie merkt, er sagt jetzt einfach, nö, habe ich aber nicht.
Ja.
Muss ja irgendein Fehler sein. Hat sie einfach auch keinen Bock mehr, mit ihm dann noch weiter drüber zu sprechen. Und man merkt, das Vertrauensverhältnis zwischen denen bröckelt immer mehr. Und ja, dass sie merkt, es hat gar keinen Sinn mehr, mit ihm zu reden, ist ja wirklich ein sehr schlechtes Zeichen eigentlich.
Ja, ist die Frage, ob das Walter interessiert, weil eigentlich...
Ich glaube, es nervt ihn schon in der Situation.
Ja gut, aber ich meine, das ist jetzt Karma, würde man vielleicht sagen können.
Ja, also er muss ja damit rechnen, dass seine Taten Konsequenzen haben werden.
Ja.
Und gerade mit so einer Frau wie Skylar, die ja schon, also sie ist ja schon von Anfang an sehr hinterher zu wissen, wo er ist, was er macht und einfach wirklich Teil seines Lebens zu sein, was man ihr ja auch nicht wirklich vorwerfen kann oder auch nicht sollte.
Ja.
Und ihm muss ja klar sein, der wird dieses Spiel mit ihr nicht lange aufrechterhalten können. Also entweder er committet sich jetzt irgendwann mal und sagt, ich mache entweder Drogen oder ich bleibe in dieser Familie. Oder vielleicht macht sie ja sogar mit. Aber er kann dieses Doppelleben wahrscheinlich nicht sehr lange führen, weil sie ja wirklich, sie hat ja schon zu viele Sachen mitbekommen. Und natürlich geht das nicht. Er lebt mit ihr zusammen. Wie soll er denn immer...
Ja, und die kriegen Kind, ne?
Ja.
Also...
Ja, also ich meine, nun, sie leben zusammen, also er kann vor ihr ja nicht wirklich verstecken, dass er im Moment viel weg ist, ohne dass er eigentlich gerade arbeitet. Wo ist er denn? Da würde er sich schon mal was Besseres einfallen lassen müssen, also vielleicht Fitnessstudio?
Ja, ich werde es pumpen.
Ja, da müsste natürlich am Körper aber auch irgendwann was passieren, ne?
Wobei, als er dann nackt da so stand vor ihr?
Er hat abgenommen.
Er sah schon ein bisschen trainiert aus, muss ich sagen.
Ja, drahtig, ne?
Ja.
Ja. Naja, das ist ja wahrscheinlich auch durch die Chemo. Finde ich sehr gut.
Aber auch muskulär.
Sehr realistisch.
Also.
Ja.
So, dann lass uns mal zum Ende kommen.
Ja. Wollen wir nochmal einen Rückschluss zum Titel ziehen?
Denn mach du das schnell, Luisa.
Ja, ich wollte nochmal einen Rückschluss zum Titel ziehen.
Bitte.
Bit by a dead bee. Also,
not hit by a dead tree.
Genau. Also nur zu dem englischen Titel. Finde ich nach dieser Folge einen sehr gut gewählten Titel. Denn, das Gift in Form von Lügen, Angst und Misstrauen ist längst verabreicht worden.
Mhm.
Also man denkt ja, die Bedrohung hat sich jetzt erledigt. Man würde sich ja nur von einer lebendigen Biene bedroht fühlen, wenn überhaupt. Und das war die Bedrohung, die jetzt ja sehr präsent war, war ja Tuco. Und man würde ja denken, jetzt wo der tot ist, hat sich das alles erledigt. Aber stattdessen merkt man, alle Charaktere haben eigentlich gerade Probleme. Und ja, haben irgendeine Art Gift gerade in ihrem Leben. Denn Walter ist sowieso durch seine Lügen ziemlich geplagt. Man merkt ja, es fällt ihm langsam irgendwie alles auf die Füße. Und Skylar misstraut ihrem Mann und fühlt sich deswegen natürlich auch unwohl. Jesse wird von Hank gejagt und Hank bekommt scheinbar gerade Angst vor seinem eigenen Job und kann nicht gut damit leben, dass er Tuco ermordet hat. Und Marie hat ja sowieso weiterhin irgendwie, ja, bisschen mit ihrer Psyche zu tun und ist irgendwie einfach weltfremd.
Ja, die spielt in der Folge nicht so eine große Rolle, aber das, was wir dann von ihr sehen, ist auch wieder ein bisschen neben der Spur. So wie, das haben wir eigentlich jetzt in jeder Folge über sie gesagt, dass sie neben der Spur ist.
War ja wohl hoffentlich kein Bio-Supermarkt. Das war eigentlich der Spruch der Folge.
Finde ich aber sehr gut von dir rückgeschlossen.
Vielen Dank.
Und jetzt bitte der Rückschluss auf den deutschen Titel.
Ja, Walter hat einen Gedächtnisschwund vorgetäuscht.
Korrekt.
Klitschko. Ach, Nemo.
Wollen wir noch beide uns schnell...
Den Hero der Folge sagen, schnell. Können wir schnell sagen, auf drei.
Eins, zwei, Jesse.
Oh mein Gott, wir sind das erste Mal einig, Jesper.
Gut. Ja, ich glaube, dass der Grund dafür ist ja auch relativ klar, weil er irgendwie... Er handelt erwachsen, er kriegt Kram geregelt, er wird selber auch fallen gelassen von seiner eigenen Familie und kämpft sich da irgendwie durch. Er übersteht dieses Verhör, was ja keine Selbstverständlichkeit ist. Wir kennen jetzt Jesse und vor dem Gedanken, dass er jetzt in ein Verhör tritt, da könnten einem die Knie schlottern.
Ja, auf jeden Fall.
Um den Satz irgendwie zum Ende zu kriegen. Aber er löst das wirklich sehr gut.
Ja, Finde ich auch. Er macht das wirklich sehr souverän, was man ihm ja nicht zugetraut hätte. Ich meine, gerade hat er die Situation mit Tuco noch versaut, weil er so Angst hatte und so viel geplappert hat, sodass der das giftige Meth nicht genommen hat.
Ja.
Also extra giftig. Nicht genommen hat. Und jetzt hat er das mit Hank ja wirklich souverän hinbekommen. Und er hat sich auf lange Sicht auch ein besseres Alibi ausgedacht als Walter. Dem das ja gerade auf die Füße
ich
fällt.
Ich habe das ja nicht verstanden, aber er war trotzdem mein Hero.
Ja, gut. Ja, ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Er war souverän und unterhaltsam und hat auch einen guten Charakter
gezeigt. Es gibt natürlich Abzüge in der B-Note, weil er sich wieder mit Badger umgibt.
Ja, das stimmt natürlich. Aber dafür Pluspunkte, weil er in Wendy mehr erkannt hat als eine drogensüchtige Prostituierte.
Das stimmt. Dann würde ich sagen, komme ich mal zu meiner Vorhersage.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, was ist denn jetzt, jetzt haben wir ja irgendwie einen Handlungsstrang beendet mit Tuco. Und was sind jetzt eigentlich die Probleme, die die beiden haben?
Mhm.
Das erste Problem ist, dass sie ja jetzt irgendwie trotzdem noch die Drogen an den Mann bekommen müssen.
Mhm. Der Vertrieb.
Genau.
Mhm.
Und das zweite Problem ist, könnten die Cousins sein.
Mhm.
Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so weiterläuft, wie es jetzt in dieser Folge war, dass die Cousins keine Rolle spielen werden. Wie gesagt, wir hatten ja uns gefragt, okay, oder ich hatte mich gefragt, was ist jetzt mit Hank und den Cousins?
Mhm.
Aber ich glaube nicht, dass das ein Plot ist, den man einfach so, man hat ja hier die Möglichkeit, noch eine neue Bedrohung zu schaffen.
Ja.
Die wurden ja irgendwie schon eingeführt, wobei wir kennen die ja nicht. Eigentlich wurden sie auch nur erwähnt bisher. Ja. Vielleicht habe ich mich ein bisschen.
Wie viele sind es?
20.
Ja.
Vielleicht habe ich mich ein bisschen zu sehr versteift jetzt auch auf das Thema Cousins. Vielleicht spielen die wirklich gar keine Rolle mehr. Aber es wäre ja zumindest eine Möglichkeit. Tuco wird ja sicherlich gerecht werden.
Mhm.
Und ich glaube, dass wir die Cousins kennenlernen werden und dass sie auf jeden Fall Jesse und Walter umbringen wollen. Ich habe es diese Folge geschafft, ohne die beiden zu verwechseln, verdammt.
Ich habe sie letzte Folge dann auch irgendwann verwechselt am Ende, hast du gemerkt? Das,
nee, ich glaube ich nicht.
Okay.
Und wollen die beiden umbringen.
Mhm.
Und es wird aber dazu führen, dass Walter in einen Killing Spree verfällt und die Cousins umbringt. Walter buddelt sich immer weiter rein.
Ja. Meinst du, er wird immer noch mehr Leute umbringen?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Ich glaube schon. Das ist so. Ich glaube, dass die Cousins eine Rolle spielen werden in der nächsten Folge und die nächste Gefahr darstellen werden. Aber sie werden nicht der nächste. Es ist ja jetzt so ein bisschen wieder wie bei Dexter. Da gibt es ja auch jede Staffel neuen Bösewicht.
Ja, ja.
Und jetzt muss ja der nächste kommen.
Ja.
Und das werden nicht die Cousins sein.
Mhm. Ja, Jesper, wir werden sehen, was kommt. Ich werde wie immer zu deinen Predictions einfach nichts sagen, denn alles, was ich sage, kann und wird im Podcast gegen dich verwendet werden.
Ja. Ja.
Deswegen würde ich sagen, wir lassen es auf uns zukommen, freuen uns auf nächste Woche. Arrivederci. Ciao, ciao. Breaking, breaking.